Deutschlandfunk, kontrovers.
Live aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin mit Dirk-Oliver Heckmann. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Die sogenannten Wahlen in Russland, sie galten als weder fair noch frei und sie gingen so aus, wie es zu erwarten war. Wladimir Putin hat sich für eine fünfte Amtszeit als Präsident bestätigen lassen. Ernstzunehmende Gegenkandidaten wurden gar nicht erst zugelassen und der Druck auf Wähler und verbliebene Opposition war enorm. Damit wurde der Mann bestätigt, der bereits 2014 die Krim völkerrechtswidrig hat annektieren lassen. Heute vor genau 10 Jahren war das übrigens. Vor 2 Jahren dann der Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine. Seitdem hat der Westen Kiew massiv unterstützt, mit Waffen, mit Munition, humanitär und mit Milliarden. Seit Monaten allerdings mangelt es der Ukraine an Munition und sie bittet vergeblich um den Taurus. Erst am Donnerstag lehnte der Bundestag erneut den Unionsantrag ab, den Marschflugkörper nach Kiew zu liefern, auch wenn Grüne und die Liberalen in der Sache völlig anderer Meinung sind. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der sich die Ukraine mehr und mehr in der Defensive befindet. Militärexperten halten derzeit eine Niederlage des Landes für denkbar. Und vor diesem Hintergrund plädiert Papst Franziskus für Verhandlungen, empfiehlt Kiew indirekt die weiße Fahne zu hissen. Und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich mahnte darüber nachzudenken, wie der Krieg eingefroren und anschließend beendet werden kann. Das hat heftige Reaktionen auch innerhalb der Koalition ausgelöst. FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sprach im Deutschlandfunk von einem Paradigmenwechsel und der CDU-Politiker Norbert Röttgen von einem unglaublichen Vorschlag. 2 Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ist es Zeit, die weiße Fahne zu hissen und den Krieg einzufrieren? Das Thema hier bei Kontrovers noch einmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen sage ich auch meinen Gästen. Das ist in alphabetischer Reihenfolge Dietmar Bartsch von der Partei Die Linke. Er ist Obmann im Verteidigungsausschuss und stellvertretendes Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, grüße Sie.
Marie-Luise Beck ist uns zugeschaltet vom Zentrum Liberale Moderne, dort Mitglied der Geschäftsführung. Bis zu seiner Auflösung 2023 war sie auch im Vorstand des Petersburger Dialogs. Guten Morgen, Frau Beck.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Dann in der Runde begrüße ich Serap Güler von der CDU. Sie ist Mitglied des Verteidigungsausschusses und auch Mitglied des Bundesvorstands der CDU. Guten Morgen, Frau Güler.
Guten Morgen, grüße Sie.
Und last but not least, Ralf Stegner von der SPD. Er sitzt für seine Partei im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Stegner.
Guten Morgen.
Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich an der Debatte zu beteiligen. Wir freuen uns wie immer über Ihren Anruf, Ihre Mail. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, dann gerne an kontrovers@deutschlandfunk.de. Heute früh hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
Guten Morgen, mein Name ist Müller aus Augsburg. Man kann keinen Krieg gegen eine Atommacht gewinnen. Russland wurde in der Geschichte noch nie besiegt. Frieden wäre wichtiger als eventuelle Gebietsabtretungen, die sogar mehrheitlich russischsprachig sind. Deutschland hat nach den Weltkriegen Gebiete verloren. Trotzdem haben wir ein glückliches Leben.
Guten Morgen, Andersen aus Hamburg. In meinen Augen ist es einzig und allein die Entscheidung der Ukrainer, ob sie weiterkämpfen wollen oder nicht. Ich bin ihnen dankbar, dass sie Europas Freiheit gegen den russischen Imperialismus verteidigen. Und deshalb verdienen sie alle unsere Hilfe, die wir ihnen geben können. Jetzt von weißer Fahne spricht, der ist in meinen Augen ganz schlicht und einfach ein Verräter.
Winter aus München. Den Krieg einfrieren, wie soll das denn gehen? Da wird Putin nicht mitmachen. Ich sehe das so. Man weiß ja aus der Psychologie, dass Beschwichtigung oft das Falscheste überhaupt ist. Eigentlich müsste man mal mit Putin ganz offen und direkt sprechen, dass das nicht geht.
In Dresden. 1968 wurde die Tschechoslowakei, genau wie heute die Ukraine, von russischen Soldaten überfallen. Der tschechische Präsident Dubček hat damals sofort die weiße Fahne gehisst und 100.000 Tschechen und Slowaken, die heute noch leben, sind ihm dankbar, dass sie heute noch leben. Ja, die Ukraine hätte schon vor 2 Jahren die weiße Fahne hissen sollen.
Schneider aus Köln. Es ist auf jeden Fall Zeit, die weiße Fahne zu hissen bzw. sich an den Verhandlungstisch zu setzen, denn dieser Konflikt ist ohne Verhandlungen nicht lösbar. Und wer glaubt, dass die Ukraine auf die Grenzen von 1991 danach zurückgeführt werden könnte, der ist naiv. Natürlich wird es Abstriche dafür geben, aber nur so ist er zu beenden.
Dr. Lax, mein Name. Ich rufe aus Reuter südlich von Leipzig an. Diese Diskussion wird nur geführt, weil es dem Westen langsam zu teuer wird und irgendwie auch nervt. Aber wenn wir die Ukraine fallen lassen aus Kostengründen, dann ist das der Anfang vom Ende der Demokratien.
Tja, soweit eine Auswahl unserer Hörerinnen und Hörer heute früh zum Thema 2 Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ist es Zeit, die weiße Fahne zu hissen und den Krieg einzufrieren? Rufen Sie uns gerne an unter 00800-4464-4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Tja, gucken wir vielleicht zu Beginn mal aus aktuellem Anlass zu den sogenannten Wahlen in Russland, die ja am Wochenende stattgefunden haben. Marie-Louise Beck, die erste Frage vielleicht an Sie zuerst vom Zentrum Liberale Moderne. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit aus Ihrer Sicht, dass Putin seinen aggressiven Kurs nach innen und außen noch verstärken wird?
Ganz offensichtlich ist es Putin gelungen, mit dem diktatorischen Beherrschen des Landes über alle Medien, alle Fernsehkanäle, über die Ermordung von Gegnern, ich sage nur Nawalny, und drakonische Strafen, wer sich traut, den Krieg Krieg zu nennen und gegen ihn zu protestieren. Es ist gelungen, eine Friedhofsruhe herzustellen. Wir wissen, dass Menschen beim Militär, auch in Fabriken, ganz offen dazu gezwungen wurden, elektronisch zu wählen und einen Screenshot abzugeben. Also Putin und der Geheimdienst haben das Land so tief durchdrungen, dass vollkommen klar war, dass er gewinnen würde. Und nach einer Zahl und einem Prozentsatz, den er so für sich richtig und plausibel hielt, etwas mehr als das letzte Mal, also mit der Botschaft, Sie sind ein noch besserer Präsident geworden. Aber wie gesagt, ich würde sagen, Fake-Wahlen.
Serap Güler von der CDU, wie blicken Sie auf die Ereignisse in Russland und wird das irgendwelche Einflüsse, Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine haben?
Gut, das Ergebnis war nicht überraschend. Wir alle sind davon ausgegangen, dass Putin diese Fake-Wahlen, so wie Frau Beck das ja gerade gesagt hat, haushoch gewinnen wird. Es sind einige Gegenkandidaten ins Rennen geschickt worden, die zum Teil sogar selbst für Putin waren. Und sein größter Gegenkandidat wurde vor der Wahl, Sie wissen das alle, im Februar aus dem Verkehr geschafft, indem er ja in ein Zwangslager vorher gebracht wurde und wir im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz Nawalnys Tod erfahren haben. Insofern war das alles nicht überraschend. Was wird jetzt folgen? Ich glaube, vor allem was den militärischen Konflikt betrifft, wird es jetzt von Seiten Putins nochmal eine große Mobilisierung geben, wo er wieder, und das muss man leider einfach auch so brutal sagen, einfach Kanonenfutter in die Ukraine schicken wird. Nicht ausgebildete, schlecht ausgebildete junge Männer als Soldaten, weil er zieht ja keine Menschen ab, er zieht ja keine Männer aus Moskau oder St. Petersburg ab. Das sind ja immer weite Teile aus dem Land, vor allem aus ethnischen Gruppen, die er, das muss man einfach nochmal so sagen, als Kanonenfutter an die Front schickt. Und damit muss jetzt gerechnet werden.
Dietmar Bartsch von der Partei Die Linke, womit rechnen Sie?
Also zunächst einmal muss man ja feststellen, dass diese Wahlen, wie eben betont, weder fair noch frei waren. Trotzdem gilt es auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das Ergebnis, Frau Beck hat das gesagt, ein besseres ist als beim letzten Mal, dass die Wahlbeteiligung höher war. Das ist auch neben all den Dingen, die zu Recht gesagt worden ist, Zwang und vieles andere, was dort stattgefunden
nehmen
hat.
Nehmen Sie diese Zahlen ernst?
Es geht gar nicht so sehr um die Zahlen. Es geht nur um die Tatsache, dass dass sie besser sind als beim letzten Mal. Und damit muss man einfach ganz sachlich konstatieren, dass im Land, auch aufgrund der Propaganda, die Stimmungslage eine andere ist. Ich habe weiterhin viele Freunde, auch in Russland, auch in der Ukraine im Übrigen, die Putin-Gegner waren und die heute bei der Wahl gesagt haben, wir müssen jetzt Putin wählen, weil es geht gar nicht mehr darum, um einen Krieg gegen die Ukraine, sondern um mehr. Und ich finde, dass wir das reflektieren müssen. Ich gehe davon aus, dass diese Wahl dazu führen wird, dass Putin sich noch mehr in Sicherheit wähnt und dass die Aggression Richtung Ukraine stärker werden kann. Deswegen sehe ich das so, dass dieser Krieg möglichst schnell beendet werden muss und da muss Diplomatie eine größere Rolle spielen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollten weniger versuchen, innenpolitischen Raum gewinnen, ob dieses Krieges zu erzielen, sondern vor allen Dingen unsere bescheidenen Möglichkeiten als Deutschland nutzen, um möglichst zu einem Ende des Krieges zu kommen.
Mhm. Werden wir gleich noch intensiv darüber diskutieren natürlich, über das, was aus dem Westen sozusagen kommen muss oder auch nicht. Ralf Stegner von der SPD, wie blicken Sie auf die Ereignisse der letzten Tage in Russland?
Naja, dass diese Wahlen eine Farce sind und mit demokratischen freien Wahlen nichts zu tun haben, das ist ja offenkundig. Das ist ein Autokrat und trotzdem ist es natürlich notwendig, dass man nicht mit Wunschdenken auf diese Situation schaut. Ich glaube, demokratische Opposition in Russland gibt es so gut wie nicht, oder die Leute sind in Lagerhaft oder werden umgebracht. Das heißt, die Erwartung, dass sich an dem Regime etwas ändern könnte in absehbarer Zeit, die sind nicht besonders hoch. Was die Schlussfolgerung angeht für die Kriegsführung, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Viele sagen ja, dass im Vorfeld der Wahlen Putin eher nervöser gewesen ist, als er das jetzt vielleicht sein muss. Ich glaube, seine Macht ist nicht besonders gefährdet. Und die Vorstellung, dass es da einen Regime-Change gibt, die sind nicht besonders ausgeprägt. Ich glaube, was den Krieg insgesamt gedacht hat, wenn wir noch reden, wird es durch die Wahl nicht besonders beeinflusst. Putin ist Alleinherrscher, das war ja die ganze Zeit. Und all die, die gesagt haben, mit Prigozhin oder mit anderen, da würde sich was ändern, die haben sich, glaube ich, eher getäuscht. Die Wahl an sich ist aber natürlich trotzdem eine Farce, demokratisch ist das nicht.
Und jetzt läuft seit 10 Jahren der Krieg, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, seit 2 Jahren die Vollinvasion. Vor diesem Hintergrund hat sich dieser Tage Papst Franziskus im schweizerischen Fernsehen zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, ich zitiere das mal, derjenige sei der Stärkere, der die Situation erkennt, der an das Volk denkt, der den Mut zur weißen Fahne hat zu verhandeln. Und wenn man sehe, dass man besiegt sei, dass es nicht gut laufe, dann müsse man den Mut haben zu verhandeln. Und am Donnerstag, da hat sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zu Wort gemeldet im Deutschen Bundestag und er hat eine Äußerung da gemacht, die aufhorchen ließ.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Ja, geht es nicht auch politisch um diese Fragen, Ralf Stegner? Hat er recht? Das sehen Sie auch so. Man muss darüber nachdenken, den Krieg einzufrieren.
Ich sehe das auch so, allerdings nicht.
Bitte, Herr Stegner, erstmal.
Nicht mit der Konnotation. Also weiße Fahne heißt aufgeben und sozusagen kapitulieren, davon kann keine Rede sein. Ich finde das übrigens auch natürlich eine unglückliche Formulierung, wiewohl mich die scharfe Kritik am Papst auch ein bisschen wundert. Denn was sollen die Kirchen tun? Die werben natürlich für Frieden, die sollen ja nicht nur die Waffen segnen sozusagen. Aber das mit der weißen Fahne passt jedenfalls nicht zu dem, was Rolf Mützenich gesagt oder gemeint hat. Es ging nicht darum, der Ukraine zu irgendwelchen Verzichten zu raten. Wie kämen wir dazu? Die Ukraine ist ein souveräner Staat.
Aber was würde denn einfrieren heißen aus Ihrer Sicht?
Zum Beispiel, dass man über regionale, über lokale, über zeitlich begrenzte Waffenstillstände überhaupt mal dazu kommt, dass es eine andere Alternative gibt, als den Krieg weiterzuführen. Und da hat, finde ich, das, der zentrale Punkt war Rolf Mützenich so der zu sagen, die Leute reden alle darüber, wie der Krieg geführt werden kann und möglicherweise gewonnen, vielleicht aber ja auch nicht. Aber die Frage, wie er beendet werden kann, darüber redet kaum noch jemand. Und das ist der Punkt, um den es geht, Freiräume zu schaffen dafür, bei Fortsetzung übrigens unserer Unterstützung, auch der Verteidigung der Ukraine, was wir ja sehr viel mehr tun als irgendein anderes Land in Europa. Also insofern darf man das nicht diffamieren, als dass er jetzt Surrender oder sowas, davon kann keine Rede sein, sondern es geht darum, Wege, die den Krieg beenden können, zu eruieren. Da passiert zu wenig, alle reden nur über Waffen.
Marie-Louise Beck, bitte dazu.
Ja, zunächst einmal möchte ich den verehrten Kollegen darauf hinweisen, dass die Stiftung Wissenschaft, Politik, und sie wird von der Bundesregierung finanziert, eine Studie vorgelegt hat. Und es ist schon erstaunlich, dass so etwas untergeht und nicht wahrgenommen wird, dass die ukrainische Regierung seit 2022 eine diplomatische Initiative auf Basis von Zelenskys Vorschlägen betreibt. Also es gibt diplomatische Gespräche. Der haben sich mittlerweile 80 Staaten angeschlossen. Es wird immer wieder gesagt, man muss doch verhandeln. Es wird verhandelt. Das war das Erste. Das Zweite war, und das frage ich jeden, der sagt, man muss doch jetzt Frieden schaffen, um die Menschen zu retten, um Menschenleben zu retten. Wer könnte das mehr unterschreiben als ich, die ich so viel in der Ukraine bin? Es hat, und ich habe noch mal nachprüfen lassen, ob die Übersetzung überhaupt richtig ist. Es hat tatsächlich Wladimir Putin gesagt, dass wie dieser Krieg ausgeht, hängt entscheidend von uns ab. Und warum sollen wir verhandeln, wenn der Ukraine, und das ist auch der Westen, wenn dem die Munition ausgeht. Warum sollen wir dann verhandeln? Das ist eine klare Botschaft. Das war in der letzten Ansprache vor diesen Fake-Wahlen, die in das gesamte Land reingeschickt worden ist. Und ich bin so erstaunt, dass solche knallharten Sätze bei uns in Deutschland so wenig zur Kenntnis genommen werden. Und die, über die Erfahrungen von Minsk I und Minsk II, die ja Vermittlungsverhandlungen sind, haben ja leider nicht zur Beruhigung geführt. Zunächst ist die Krim zur Seite geschoben worden, dann hat man den Donbass, einen Teil des Donbasses, an Putin überlassen, immer in der Hoffnung, jetzt ist es genug, ja, er wird sich damit zufrieden gehen, und über den Teil 3 werden wir noch sprechen. Sagen Sie zu jemandem, der sagt, warum sollen wir aufhören, wenn wir in der besseren Position sind?
Okay, Serap Güler von der CDU hat die SPD, hat Herr Mützenich, hat Herr Steg nicht einen Punkt, wenn Sie sagen, es wird zu wenig darüber gesprochen, wie man den Frieden wiederherstellen kann.
Naja, der Punkt ist insofern nicht gegeben, weil Frau Beck hat es ja gerade ausgeführt, diese Verhandlungen gibt es ja im Hintergrund nach wie vor. Es ist auch kein Punkt, weil ich habe mich schon sehr darüber gewundert, dass sich der Fraktionsvorsitzende der Kanzlerpartei, der größten Fraktion im Bundestag, der SPD, einen Tag nach diesem Interview von Putin, was Frau Beck gerade angesprochen hat, und zwar hat er ja wörtlich gesagt, er findet es lächerlich, also wirklich mit dem Begriff
Putin
lächerlich.
Putin hat das gesagt, ja.
Putin hat gesagt, er findet es lächerlich, über Verhandlungen zu sprechen, wo der Ukraine gerade die Munition ausgeht. Wieso soll ich verhandeln? Ich bin gerade dabei, den Krieg zu gewinnen. Und einen Tag später stellt sich der Fraktionsvorsitzende der SPD in den Bundestag und sagt das, was Sie gerade zitiert haben. Man müsse jetzt über sich Gedanken machen über ein Einfrieren des Krieges. Ich glaube, niemand wünscht sich den Frieden, den Waffenstillstand, die Waffenruhe, was Herr Stegner gerade gesagt hat, mehr als die Ukrainer. Niemand, also wir können uns jetzt alle hier hinstellen und sagen, wir wünschen uns Frieden. Dort sterben jeden Tag Menschen. Es werden jeden Tag Menschen verschleppt. Es werden jeden Tag Menschen vergewaltigt, Frauen vergewaltigt, Kinder vergewaltigt. Ich glaube, niemand wünscht sich diesen Frieden mehr
als die Ukrainer. Und umso mehr könnte man vielleicht sagen, man müsste versuchen, zu einer Friedenslösung zu kommen.
Natürlich, aber es ist doch im Hintergrund seit 22 der Fall. Und auch die sagte ja gerade eine Stimme, die Sie eingeblendet haben von Ihren Zuhörern, man müsste jetzt tatsächlich die weiße Fahne hissen. Ich erinnere mich daran, dass im Frühjahr Zelensky ein Angebot an Putin gemacht hat, nicht NATO-Mitglied zu werden, nicht EU-Mitglied zu werden, zum Teil auch Gebiete in der Krim an Russland abzugeben. Die Antwort von Putin auf das Angebot von Zelensky war Butscha, war Mariupol, war weitere Vernichtung und Zerstörung. Und ich wundere mich einfach nur, ob das hier wirklich überhaupt nicht wahrgenommen wird, gerade bei der SPD, gerade bei den Linken, die immer wieder sich auf die Position stellen und so tun, als sei die Verhandlung, als hätte es nie Verhandlungen gegeben.
Frau Güler, wir wollen Dietmar Bartsch auch noch die Möglichkeit geben, vor den Nachrichten noch dazu Stellung zu nehmen.
Bitte. Also ich will es ganz kurz machen. Natürlich gibt es Verhandlungen. Ein Glück gibt es Verhandlungen. Was wir sehen daran, dass es einen Gefangenenaustausch gibt. Wir sehen, dass das Getreideabkommen, wenn auch eingeschränkt, funktioniert. Aber eines muss man doch konstatieren. Was immer Sie sagen, Frau Beck und Frau Güler, es ist doch so, alle wollen den Krieg beenden. Und natürlich stimmt das, was Sie beschreiben. Ich finde es nur wirklich verwerflich, wenn der Papst als Verräter bezeichnet wird, wenn Mütze nicht so beschimpft wird. Die haben Fragen gestellt. Es geht nicht um die weiße Fahne und Kapitulation, sondern es geht um ein Ende des Krieges. Und ich habe das selbst gesehen in der Ukraine. Es ist eben nicht so, dass die Menschen dort sagen, wir wollen vor allen Dingen kämpfen. Wir müssen unsere bescheidenen Möglichkeiten dafür nutzen, dass überhaupt ein Waffenstillstand da ist.
Haben Sie das Gefühl, dass auf der anderen in Moskau jemand sitzt, der verhandelt?
Mit Sicherheit werden die vier Gesprächspartner das nicht tun. Aber wenn es internationalen Druck auch von China, auch von den Vereinigten Staaten, von Indien und vielen anderen Ländern gibt, dann gibt es eine Chance. Jetzt sind wir in der Situation, dass der Krieg beendet wird, wenn die in Amerika gewählt worden ist. Und das ist eine Situation, die wir uns nicht wünschen können. Europa muss seine Verantwortung wahrnehmen. Das wäre wichtig. Da tun wir zu wenig. Ich wünsche mir mehr Diplomatie. Es gibt Diplomatie, aber diesen Punkt müssen wir verstärken. Da bin ich fest von überzeugt.
00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Hörertelefonnummer, und unsere E-Mail-Adresse lautet kontrovers@deutschlandfunk.de. Dann möchte ich Ihnen zwei, drei E-Mails vorlesen. Rosa Brandt hat uns geschrieben, ich zitiere: Ja, ich finde es sehr wichtig, den Krieg in der Ukraine einzufrieren. Es sind genug Leute gestorben von beiden Seiten. Wir müssen friedenstüchtig werden und nicht kriegstüchtig. Es gibt von unserer Regierung leider keine Versuche, einen Kompromiss zwischen den Kriegsparteien zu erreichen. Das ist die Meinung von Rosa Brandt. Ganz anderer Meinung ist Bernd Galasch. Er schreibt uns, dieser Krieg gehört nicht eingefroren, sondern beendet, und zwar dauerhaft und mit aller Unterstützung, militärischen Unterstützung, die die Welt zur Not auch nur der Westen alleine der Ukraine bieten kann. Das glaubt Bernd Galasch. Und Helge Nug schreibt uns ebenfalls eine E-Mail, Zitat: Wer Verhandlungen fordert, hat Putins imperialistischen Wahn nicht verstanden. Verträge mit ihm sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Er bricht sie früher oder später. Die Meinung von Helge Nug. Und am Telefon begrüße ich jetzt unseren ersten Hörer, und zwar aus Kaiserslautern. Herr Schmidt ist das. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen, Herr Irde.
Was ist denn Ihre Meinung, was ist Ihr Punkt?
Also meine Meinung ist auf keinen Fall die weite Fahne hissen. Wir haben ja das Problem, Putin kann man fast im Krieg vergleichen mit Hitler. Den hat man auch versucht, alles zuzuschieben und gut Kind zu machen. Was hat er getan? Im Hintergrund immer weiter das getan, was er im Kopf hatte. Darum würde ich sagen, nicht die weiße Fahne hissen, sondern die Ukraine und mit allem unterstützen. Ich würde auch sagen, die Europäer sollten sich da mal etwas zusammenreißen und sollten da liefern, was sie können und was sie machen. Geld dürfte da keine Rolle spielen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Schmidt, für Ihr Statement. Ich würde sagen, wir sammeln ein bisschen. Wir haben nämlich in der Leitung aus Brüssel noch Stefan Miller, unser nächster Hörer. Schönen guten Morgen, Herr Miller. Was ist denn Ihre Meinung?
Schönen guten Morgen. Ich wollte eigentlich weniger meine Meinung kundtun, als also ein paar Tatsachen hinweisen. Zunächst mal ist es ja so, dass die Größenverhältnisse sehr unterschiedlich sind. Wir wissen ja die Einwohnerzahl der Ukraine und die Einwohnerzahl Russlands. Daraus ergeben sich Kräfteverhältnisse. Wirtschaftlich wissen wir, dass Russland, hat mal irgendein schlauer Mensch neulich geschrieben, große Mächte kann man nicht sanktionieren. Das heißt, dass Russland weitgehend unbeschadet durch die Sanktionierung gekommen ist. Das heißt, mit Blick auf die Karte, in der die Situation für die Ukraine ja auch grundsätzlich geografisch nicht sehr günstig ist, und darauf, dass Kriege über Kräfte, Zeit und Raum entschieden werden, muss man einfach sagen, ist die Ukraine in einer sehr schwierigen Situation. Da braucht man keine Meinung zu haben. Die Frage, die sich uns stellt, und das ist ja sehr schön gesagt worden, ist, Zum Frieden gehören zwei. Und die Frage ist, Russland äußert sich ja nicht verhandlungsbereit. Insofern ist es noch nicht mal die Frage, was ist der Preis, den die Ukraine zahlen müsste, außer dem der völligen Unterwerfung. Und das kann man ja wirklich von keinem Staat gerechterweise verlangen. Dazu gibt es übrigens, naja, jetzt aufhören mit der Zitiererei. Also, das heißt, worauf wir achten müssen, ist, was ist überhaupt möglich und wie lange ist das möglich? Und dann ist es möglich, die Ukraine in eine Situation zu versetzen, in der sie erträgliche Friedensbedingungen deswegen bekommen kann, weil der Preis, den Russland für die endgültige Eroberung zahlen muss, zu hoch ist. Darum geht es.
Mhm. Und zwar wie?
Gut, also zunächst mal erstmal nicht, indem man auf besondere Waffensysteme abhebt. Hier gibt es einen schönen Satz von Wilhelm Gröner, den darf man zitieren, der war demokratischer Reichsminister später. Der sagte, es ist ein Irrtum zu glauben, dass Hilfswaffen, Flieger und U-Boote, hat er damals geschrieben, als er im Ersten Weltkrieg war, feldzugsentscheidende Wirkung haben. Das heißt, Taurus und dergleichen entscheidet diesen Krieg nicht. Höchstens die Menge Munition, das ist schon richtig, aber das ist auch alles. Denn weiter engagieren können wir, wollen wir, dürfen wir uns nicht. Das gibt auch die Verfassung in Deutschland ja gar nicht her, gibt auch die Bündnislage nicht her.
Was halten Sie denn von dem Vorschlag, dass man darüber nachdenkt, stärker darüber nachdenkt, den Krieg einzufrieren, wie das Herr Mützen nicht gesagt hat?
Müssen die anderen ja, müssen ja auch beide mit einverstanden sein, sehe ich ja nicht. Also hier wurde ja Putin zitiert. Der hat ja auch nicht gesagt, warum sollen wir verhandeln? Wenn es tatsächlich zu dem Punkt käme, dass Russland bereit wäre, zu sagen, wir bleiben dort stehen, wo wir jetzt sind, dann ist das sicher etwas, wo die Ukraine dann schon ernsthaft drüber nachdenken müsste, zu sagen, gut, und dann gucken wir, vielleicht gibt es da Garantien, da weiß der Doppel was, aber das ist ja noch weit hin. Im Moment steht ja nichts im Raum.
Herr Miller, ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Darf ich da mal ein?
Ja. Das ist die von Marie-Luise Beck, ja, vom Zentrum Liberale Moderne.
Ja, genau. Gerne. Entschuldigung, wir können uns nicht sehen.
Genau.
Ich wollte zwei Punkte herausheben, die eben gesagt worden ist. Verhandeln aus der Position der Schwäche ist immer die ungünstigste Position, die man haben kann. Also Verhandlungen und gerade wenn man es mit Putin zu tun hat, muss aus einer Stärke heraus entstehen. Und das ist auch eine Aufgabe des Westens. Aber wichtiger ist mir doch darauf hinzuweisen, dass es einen Friedensplan gibt von Medvedev. Der ist im Februar von ihm öffentlich bekannt gemacht worden. Und ich will nur 5 kurze Punkte daraus nennen.
Medvedev, das ist, müssen Sie sagen,
der Vorsitz des Sicherheitsrates, er hatte mal diesen Ringtausch mit Putin gemacht, wo Putin Ministerpräsident war und er Präsident und dann haben sie zurückgetauscht. Also der Punkt Nummer 1 ist die vollständige und bedingungslose Kapitulation und dann heißt es immer der ehemaligen Ukraine. Punkt Nummer 2, Feststellung des Verlustes der Völkerrechtspersönlichkeit. Also das heißt, es soll die Ukraine nicht mehr geben. Drittens, die Zahlung aller fälligen Entschädigungen an Russland. So als ob die Ukraine der Aggressor gewesen wäre. Und dann die Selbstauflösung des provisorischen Parlaments und die Fällung, dass das gesamte Territorium das Territorium der Russischen Föderation ist.
Was schließen Sie daraus?
Ich bin immer so erstaunt. Ja, ich schließe daraus, dass wir als Deutsche nicht das Recht haben, zu den Ukrainern zu sagen, bitte seid bereit, wieder von der Landkarte zu verschwinden und unter Putins Macht zu leben. Wenn man nach Belarus geht, weiß man, dass das nicht besonders gemütlich ist und die Ukrainer, und das hat der Maidan gezeigt, wollen Rechtsstaat, sie wollen Freiheit, sie wollen nicht mehr betrogen werden. Sie sehen, was in den besetzten Gebieten passiert und vielleicht kann ich das noch kurz anmerken.
Einen kurzen Satz noch, ja?
In Izium, ein kurzer Satz, ich war in Izium im Osten, nah an der russischen Grenze, vollständig zerstört. dann von der ukrainischen Armee wieder zurückgeholt. Da ist mir erzählt worden, dass eine große Reihe junger Frauen Selbstmord begangen hat, nachdem die Russen wieder abgezogen waren. Also es geht nicht um Territorium, es geht um Menschen. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen.
Dietmar Bartsch von der Partei Die Linke, wir haben es gerade gehört, diesen sogenannten Friedensplan da aus dem Kreml. Ist das denn, kann sowas denn eine Grundlage sein, um Verhandlungen und Gespräche zu führen?
Ja, natürlich ist das nicht die Grundlage für irgendeine Entscheidung. Aber ich will in einem anschließen bei Frau Beck. Es geht um Menschen. Und die jetzige Situation ist, dass täglich Menschen sterben. Zivilisten in der Ukraine, furchtbare Morde. Es sterben aber auch auf beiden Seiten auch Soldaten. Und deswegen kann doch die Schlussfolgerung nicht sein, und das ist ja das, was Frau Beck im Kern sagt, es wird weiter gekämpft, bis wir siegen. Das wird nicht passieren. Und deshalb, es ist doch nicht irgendwie die Frage, wie wir jetzt irgendwie in Richtung Moskau oder in Richtung ukrainische Grenze vorankommen. Es geht darum, dass wir alles unterstützen müssen, dass es einen Waffenstillstand gibt.
Auch wenn
das
man Territorien sozusagen einen Preis gibt und unter dem Preis, dass die Menschen, die dort leben, unter der russischen Herrschaft leben, dort Terror stattfindet, dort Menschenrechtsverletzungen stattfinden.
Wissen Sie, das ist das Dümmste, was man machen kann, dass man aus deutschen Sesseln der Ukraine Empfehlungen geben kann. Das sollten wir mal getrost sein lassen. Wofür wir uns einsetzen sollten, ist ein Waffenstillstand. Was denn das Ergebnis von Verhandlungen sein wird, das wird die Ukraine entscheiden. Die Ukraine hatte übrigens im Vorfeld, das wurde eben bereits gesagt, dass sie auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten will. Auch, dass sie bereit ist, über die Krim zu reden. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, einen furchtbaren Krieg zu beenden. Und das ist der Punkt. Alles andere sind Dinge, über die wir nicht zu reden haben. Deutschland und vor allen Dingen auch nicht Abgeordnete oder sonst wer in Deutschland hat das Recht, über die Ukraine oder über Ähnliches zu
aber
reden.
Aber Sie schlagen ja auch davor, einen Waffenstillstand.
Einen Waffenstillstand, damit es Verhandlungen gibt. Aber das ist das Ergebnis.
Sie geben auch Ratschläge von Berlin aus.
Aber dieser Ratschlag, wie der Papst, wie viele andere, dass wir zum Frieden kommen müssen, es wäre ja verheerend, wenn man diesen nicht gibt. Und da erwarte ich schlicht und ein Glück, dass der Bundeskanzler da ein Stoppzeichen gesetzt hat, da erwarte ich nicht, dass wir über neue Waffensysteme, über schnellere Lieferungen, schwerere Waffen reden, sondern ich wünsche mir, dass wir mehr tun auf diesem Sektor, wie es China, wie es Brasilien, wie es Israel, wie es viele Länder tun, auch die Afrikanische Union. Und ein Friedensfonds von Zelensky ist das eine. Andere Friedenspläne auch. Wichtig ist, dass ein Waffenstillstand ist und dass dann geredet wird. Ratschläge sind dort weniger gefragt. Da gibt es Staatschefs, die in dieser Frage viel aktiver sind.
Ralf Stegner von der SPD, Norbert Röttgen, der CDU-Politiker, der hat auf X, auf früher Twitter, auf die Einlassung, auf den Vorschlag von Herrn Mützenich geschrieben, die SPD verabschiedet sich von dem Ziel, Putins Krieg zum Scheitern zu bringen. In den besetzten Gebieten werden schlimmste Verbrechen begangen. Einfrieren, das sei ein unglaublicher Vorschlag. Er ist aber nicht alleine. Grünen-Chefin Ricarda Lang, ihr Koalitionspartner, schrieb davon, sprach von einem Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie. Und Anton Hofreiter, ebenfalls zu den Grünen, das sei eine Ermutigung Putins, den Krieg noch weiter zu eskalieren. Was sagen Ihnen diese Reaktionen?
Ja, also dass man leidenschaftlich darüber streitet, wie wir damit umgehen, das kann ich bis zum gewissen Grad akzeptieren. Dieses hier ist zum Teil ja völlig maßlos und zum Teil auch wirklich daneben. Kein Mensch beschönigt, also außer den Rechtsradikalen, beschönigt, was Putin tut. Und ich bin erstaunt, dass die Propagandaäußerungen von Putin zum 1:1 genommen werden. Das ist
welche?
Kriege, also die eben zitiert worden sind, ja auch mehrfach so nach, was er gesagt hat, er will gar nicht verhandeln und sowas. Wenn ich mir all das angucke, Kriege sind noch nie beendet worden über Interviews und vor Kameras. Diplomatische Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Über Waffen kann jeder öffentlich reden.
Also ich verstehe Sie richtig. Sie sehen schon Verhandlungsbereitschaft bei Putin.
Ich glaube, dass man die erzwingen muss, dass der Druck verstärkt werden muss über Länder, die wirklich Einfluss haben, wie China zum Beispiel. Aber ich will mal was anderes sagen. Statt dass man diejenigen, die darüber nachdenken, öffentlich kritisiert, denn die Kriegswirklichkeit ist ja grausam. Jeden Tag sterben da viele Leute. Werden Vorschläge gemacht aus der Union von Herrn Röttgen, die zum Beispiel wie Herr Kiesewetter sagen, wir müssen den Krieg nach Russland tragen in die Ministerien. Oder der französische Präsident redet über Bodentruppen. Oder wir reden über europäische Nuklearwaffen. Das sind alles Dinge, wo ich mich frage, wo soll das eigentlich hinführen? Wenn die These ist, wir kriegen Putin nur an den Verhandlungstisch mit dem militärischen Erfolg. Wie viele Waffen müssen wir denn dafür eigentlich liefern? Und Putin hat viel mehr Soldaten, als die Ukraine sie hat. Und sie sind ihm leider auch egal. Das kann es doch nicht sein.
Ist das ein Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie?
Nein, das ist ein Hinweis vor allen Dingen darauf, dass es eine Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand gibt. Natürlich ist eine eingefrorene Situation
noch nicht die Lösung, und das ist auch in von Putin beherrschten Gebieten nicht ist, worüber man sich freuen kann, ist auch zutreffend. Ich sage nur, die Alternative dazu, jeden Tag mehr Tote zu haben, und zwar ohne Aussicht, und ich zweifle uns auch an diesen Sätzen immer, dass die Leute gerne sterben für die westlichen Werte, über die Leute hier in Warmsesseln reden.
Davon spricht, glaube ich, niemand, dass sie gerne sterben.
Nein, aber es ist oft...
Das sagt auch die Ukraine nicht.
Es ist aber oft die Rede davon, als ob es das gar nicht gäbe. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist ehrenvoll und mutig, weil das zu wenige Leute tun, darüber zu sprechen. Denn ich erlebe was ganz anderes. Ich erlebe, dass wenn man über Diplomatie redet, wird man entweder des Appeasements verdächtigt oder man sei Putin oder man sei unmoralisch. Das ist alles großer Unsinn. Wir unterstützen die Ukraine mehr als jedes andere europäische Land, auch bei der Verteidigung, Luftabwehr, um die zivilen Zentren zu schützen zum Beispiel und andere Dinge mehr. Aber wenn es nicht Waffenstillstand gibt, wo verhandelt werden kann, hinter verschlossenen Türen mit Druck von Ländern wie China, und dass die übrigens Druck ausüben können, haben wir gesehen bei der Nuklearfrage, als erst Olaf Scholz in Peking war und dann auch der amerikanische Präsident mit dem chinesischen Präsidenten gesprochen hat, da gab es die öffentliche Ansage Richtung Putin, hör damit auf. Und das muss verstärkt werden. Der Glaube, wir können das militärisch erzwingen mit immer mehr Waffen, mit Waffen auch, die möglicherweise in einen großen Krieg führen könnten. Und dass die Bevölkerung in Deutschland beunruhigt, ist doch gar keine Frage. Wir werden das doch gefragt. Wollt ihr wirklich einen Bodenkrieg? Soll das dahin führen? Die Menschen haben davor Angst, und insofern sollten nicht die beschimpft werden, die sagen, wir müssen darüber nachdenken, sondern diejenigen, die glauben, die Militärlogik sei das Einzige, was hilft.
Serap Güler von der CDU, ich weiß, Sie müssen in ein paar Minuten aussteigen aus der Diskussion, weil Sie in den Bundesvorstand müssen der CDU, aber schön, dass Sie dabei sind bis dahin. Ja, aus Ihrer Sicht, ist das ein Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie?
Ja gut, das war die Rede von Herrn Mützenich letzte Woche, da war sie schon sehr deutlich. Das war eine Zeitenwende-Rede rückwärts. Und das muss an dieser Stelle Herr Stegner auch akzeptieren. Ich möchte nur mal daran erinnern, egal wann wir im Parlament über Waffenlieferungen abgestimmt haben, hat Herr Stegner jedes Mal mit Ja abgestimmt. Und sich dann jetzt hinzustellen und zu sagen, das geht nicht nur militärisch, das behauptet niemand. Und ich möchte auch nur daran erinnern, Herr Stegner, Sie waren es, der den Kanzler als Friedenskanzler und Ihre Partei auch als Friedenspartei deklariert, was nichts anderes bedeutet, dass Sie alle anderen zu Kriegstreibern machen. Sie stellen es immer wieder so dar, Sie stellen es immer wieder so dar, als würden diejenigen, die sich für weitere Waffenlieferungen aussprechen, nochmal, und Sie haben jedes Mal im Parlament mit Ja dazu abgestimmt, überhaupt nicht über andere Optionen reden. Das tun wir. Wir helfen weiterhin auch humanitär, und natürlich spielt das auch eine wichtige Rolle.
Aber wird zu wenig über Diplomatie gesprochen, Frau Güler?
Ich finde nicht, dass zu wenig über Diplomatie gesprochen wird. Es wird sehr viel über Diplomatie gesprochen. Ich erkenne nur an, Herr Stegner, und das ist der große Unterschied zwischen uns beiden, dass es auf der anderen Seite, sprich Putin, überhaupt kein Interesse an Diplomatie und Verhandlungen hat. Und nochmal, wie Sie sich hinstellen können nach dem Interview von Putin, der sagt, das ist lächerlich, dass ich jetzt verhandeln soll, immer wieder so zu tun, als gäbe es da jemanden und man würde zu wenig darüber sprechen, ist einfach nur wirklich völlig an den Haaren herbeigezogen und ein Vorwurf, den sie immer wieder machen, um sich als Friedenspartei zu stilisieren, was einfach darauf hindeutet, dass alle anderen das nicht tun würden. Das ist nicht richtig. Es geht nur darum, vielleicht auch Putin einmal deutlich zu machen, was seine Grenzen sind, und nicht immer wieder ihm unsere Grenzen auf einem Silbertablett zu servieren.
Grenzen heißt aufzeigen, heißt sie militärisch aufzuzeigen.
Nein, weil er gerade.
Nein, aber das ist doch.
Lassen Sie mich mal selber antworten.
Bitte einen nach dem anderen, bitte vielleicht der Stegner zuerst.
Ich würde gerne selber antworten. Erstens, dass ich den Waffen zugestimmt habe. Ich habe denen zugestimmt, dass wir die Ukraine bei der Verteidigung unterstützen. Den Taurus-Antrag zum Beispiel, für den Sie gestimmt haben, habe ich natürlich dagegen gestimmt, um das klar zu sagen. Zweitens ist das Teil einer Unterstützung, die aus anderen Dingen besteht. Und ich sage ja nur, die Behauptung, man müsse die Interviewäußerungen bewerten, Kriege werden nicht über Interviews beendet. Das ist ja für die Propaganda geredet, was der da erzählt. Da glaube ich kein Wort von, sondern die werden immer nur hinter verschlossenen Türen keine solche Verhandlungen geben. Und es wird schon diskreditiert. Und so, Frau Barley, nur um es einmal richtig zu stellen, die Sozialdemokraten haben innerhalb des Europäischen Parlaments gegen die Taurus-Passage gestimmt, dass das mit reinkommt, und haben dann insgesamt, als das keine Mehrheit gefunden hat, der unterstützende Ukraine natürlich zugestimmt, wie wir das machen. Insofern können Sie das gar nicht vorhalten. Ich sage nur, Die Bemühungen werden diskreditiert, die es gibt. Es gibt diplomatische Bemühungen, aber davon gibt es zu wenig. Und ich frage Sie, wo das hinführt, wenn man nur darauf setzt, dass er militärisch erzwungen werden kann. Das führt eben zweifelsfrei zu einer Eskalation, die Sie gar nicht sehen, von der Sie glauben, es gibt sie nicht. Und ein letztes, wenn Ihr Parteifreund Kiesewetter sagt, er ist ja nicht niemand, man soll ja den Krieg in die Ministerien nach Russland tragen oder wir Diskussionen über Bodentruppen haben, da reden wir über Weltkrieg.
Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Sie sprechen gerade, das muss hinter verschlossenen Türen, die Diplomatie muss da vorangetrieben werden. Erstens, es sagt niemand, niemand in diesem Land sagt, wir müssen nur Waffen liefern. Zweitens sagen Sie, es muss hinter verschlossenen Türen passieren und dann stellt sich Ihr Fraktionsvorsitzender, ist auch nicht niemand. Es ist der Vorsitzende der Kanzlerpartei, der größten Partei im Deutschen Bundestag, stellt sich dann im Bundestag hin und spricht von einem Einfrieren. Wo ist dann da die Diplomatie hinter verschlossener Tür? Das ist keine Diplomatie
also,
hinter
verschlossener Tür. Ich glaube, die Punkte sind klar worden. Ich denke, Herr Bartsch soll auch die Möglichkeit haben, aber ich möchte zunächst ganz kurz vorher, wenn Sie erlauben, noch unseren nächsten Hörer mit reinnehmen. Das ist Herr Gillmann aus Salzgitter. Schönen guten Morgen, Herr Gillmann.
Schönen guten Tag. Danke, dass ich hier kurz teilnehmen darf.
Sehr gerne.
Ich möchte nämlich äußern, dass ich persönlich, und das ist, glaube ich, nicht der Einzige, nicht Angst davor habe, dass wir immer weiter Waffen liefern, sondern ich habe insbesondere Angst davor, wie besonnen, in Anführungszeichen, Scholz handelt. Die SPD hat offensichtlich Angst davor, den Krieg nach Russland zu tragen, obwohl das rechtlich vollkommen legitim wäre. Das ist ein Fakt. Und mit dieser Einschränkung besteht aber die Gefahr, dass der Krieg eben zu uns getragen wird. Auch diese Zurückhaltung kann zur Eskalation beitragen, weil aus meiner Sicht Scholz damit eskaliert, Putin nämlich Schwäche provoziert und nicht Stärke und Putin eben so lange weitergehen wird, wie er gelassen wird. Aus meiner Sicht wäre also ein Waffenstillstand keine Verbesserung des Zustands, sondern ein Waffenstillstand würde eine echte Lösung unwahrscheinlicher machen, weil es konsolidieren würde die Erfolge, die Putin bereits erreicht hat.
Und dann möglicherweise Zeit geben, auch weiter aufzurüsten von russischer Seite aus. Dietmar Bartsch, bitte.
Definitiv, sich neu zu
gruppieren.
Ich darf dem Hörer trotzdem vehement widersprechen. Also Krieg nach Russland tragen, was heißt das? Glaubt irgendwer, dass wenn wirklich deutsche Waffen gen Moskau fliegen, dass das nicht Reaktionen hervorrufen würde? Es ist schlicht der Wahnsinn. Und es ist berechtigt, dass Menschen Angst haben vor einem Krieg. Das will übrigens niemand. Und da ich verstehe ja, dass Frau Güler hier nicht zu Herrn Kiesewetter sagt, dass sie das nicht teilt. Aber das kann niemand teilen. Das ist ein Stück weit Wahnsinn, was hier
ich
vorgeschlagen wird.
Ich habe Herrn Gillmann auch so nicht verstanden, dass er gefordert hat, den Krieg nach Russland zu tragen, sondern er hat gesagt, es wäre rein rechtlich von der ukrainischer Seite aus rechtlich natürlich möglich, dass ein angegriffenes Land
sich verteidigt. Ehrlich gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch ganz viel über Rechtsfragen debattiert. Das kann nicht das Kriterium sein. Wir müssen ein anderes Kriterium anlegen.
Bartsch,
und deswegen will ich nur noch mal in Deutlichkeit, können Sie gleich in Deutlichkeit sagen, wenn wir nicht bereit sind, die jetzige Situation, auch das, was gerade in Russland gewesen ist mit den wirklich unfairen und inakzeptablen Wahlen, wenn wir nicht den Ist-Zustand akzeptieren und alles tun, dass es einen Waffenstillstand gibt, was rechtlich möglich ist, ist ehrlich gesagt völlig irre. Ich will eines sagen, alle, die da jetzt über Waffen reden und meinen, dass ein Taurus oder Ähnliches den Krieg entscheiden wird, die haben schlicht von der militärischen Situation viel zu wenig Ahnung. Ich kann nur sagen, die Situation für die Ukraine ist katastrophal. Und wenn wir noch lange über derartige Dinge reden, wird sich die Verhandlungsposition der Ukraine deutlich verschlechtern. Das ist die Wahrheit. Und meine Prognose ist, dass wir dann auch irgendwann nicht mehr über Herrn Zelensky reden, sondern in der Ukraine wird es ganz schnell Veränderungen geben. Ich wiederhole meinen Satz von vorhin, dass die Wahlen in den Vereinigten Staaten das Kriterium sein werden, wann der Krieg zu Ende ist. Das zeigt von europäischer Schwäche und Deutschland sollte hier aktiv werden, dass Europa wieder eine Rolle spielt, in diesem Krieg auch.
Noch 2 Minuten ungefähr bis zu den Nachrichten. Marie-Luise Beck, bitte.
Dass Menschen Angst vor Krieg haben, wem soll man das in der Ukraine noch erklären? Sie erleben es jeden Tag. Und dass es darum geht, dass der Krieg sich nicht ausweitet. Und erstaunlich ist, dass wir in Deutschland nicht gelernt haben, dass Putin das macht, was er gesagt hat vorher. Er hat es alles gesagt und er hat es auch immer getan. Und wer das gut versteht, und das müssen für uns die Ratgeber sein, ist Estland, Litauen, Lettland und Polen, die alle sagen, wenn Putin durch die Ukraine gestärkt herausgeht, dann werden wir die Nächsten sein. Und dann, das sage ich jetzt an Herrn Stegner, Herr Bartsch ist, glaube ich, nicht so mit der NATO verbandelt, Herr Stegner, dann müssen wir uns fragen, wenn Putin unter dem Vorwand zum Beispiel, er müsse Russen, die russische Minderheit in Estland unterstützen, dann sind wir bei Artikel 5 des NATO-Vertrages und dann...
Das ist die Beistandsverpflichtung innerhalb der NATO.
Da müssen wir Beistand leisten oder wir sagen, es ist so gefährlich, das machen wir doch lieber nicht. Und dann ist die NATO kaputt und dann ist unsere Sicherheit auch in Deutschland kaputt irgendwann, aber zuerst in den baltischen Ländern und Polen. Lassen Sie uns doch bitte in Deutschland nicht so klug sein, dass wir meinten, wir würden alles besser wissen als die anderen. Wir haben kluge Nachbarn, nicht nur die Ukrainer, und die sagen uns, weshalb die Ukraine nicht als Verlierer aus diesem Krieg herausgehen darf.
Zwei E-Mails möchte ich Ihnen vorlesen. Einmal Dr. Volker Blümel schreibt uns, die Äußerungen des Papstes und von Herrn Mützenich waren richtig und wichtig. Der Papst hat sich leider mit dem Mut der weißen Fahnen missverständlich ausgedrückt. Selenskyj und der Westen wollen offenbar ohne Rücksicht auf Verluste mit dem Kopf durch die Wand. Auch faule Kompromisse sind manchmal besser und unblutiger, als das Völkerrecht vollumfänglich durchsetzen zu wollen. Das ist die Meinung von Dr. Volker Blümel. Und Steffen Wodatz hat uns ebenfalls geschrieben, Russland hat alle Regeln internationaler Krisenprävention und Konfliktregulierung gebrochen und darf mit dieser aggressiven Politik nicht erfolgreich sein. Das würde ein mehr als fatales Zeichen sowohl für Russland als auch für alle anderen Akteure in Klammern China, Iran, Nordkorea etc. senden, dass sich Konfliktlösung per Gewalt wieder lohnt. Das ist die Meinung von Steffen Wodatz. Und aus Schleswig-Holstein hat uns unsere nächste Hörerin angerufen, die erst noch einen kurzen Parkplatz suchen musste, war aber offenbar erfolgreich. Schönen guten Morgen, Frau Röder.
Ja, guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, also ich habe das auf dem Schulhof früher in meiner Kindheit ja schon genug erlebt. Der Starke, der unterdrückt die Schwachen und wenn du Schwäche zeigst, dann kriegst du nochmal einen drauf. Und die russische Taktik war immer Masse, Masse, Masse. Und wenn den Ukrainern, die haben den Kampfwillen, die wollen nicht, dass Putin sie regiert, die wollen für unsere Werte, unsere Freiheit kämpfen. Wenn denen die Munition ausgeht, dann können sie sich nicht richtig wehren. Und ich finde das peinlich für den gesamten Westen, dass da nichts rankommt. Also wir müssen die eigentlich so stark machen, dass sie die Russen gegen eine Wand laufen lassen, dass da nichts durchkommt. Wenn die stark sind, dann
alles, Putin, alles liefern, auch den inklusive des Taurus?
Auch den Taurus ist ein wichtiges System, bin ich schon dafür, aber eben nicht nur. Es muss vor allen Dingen Munition da sein, Waffensysteme, dass die nicht weiterkommen, weil Putin versteht nur die Sprache der Stärke. Wenn man jetzt den Ukrainern kleckerweise hier so ein bisschen, da so ein bisschen, das kostet endlos Menschenleben, dann kann man es lieber gleich lassen und sagen, okay, Putin, du hast gewonnen, weil so bringt das gar nichts.
Frau Röder, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und ich will die Frage vielleicht mal weitergeben an Marie-Louise Beck. Woran liegt es denn, dass es so hakt?
Es ist tatsächlich so, dass im Westen, also zumindest innerhalb der Europäischen Union, wir ja immer davon ausgegangen sind, dass man mit Putin leben kann, dass man, wenn man mit ihm Geschäfte macht, ihn zu uns ranholt, weil er dann Interesse hat an gemeinsamen Regeln. Es ist ja tatsächlich sogar nach der Annexion der Krim Nord Stream 2 geplant und ins Werk gesetzt worden. Also wir haben immer wieder gesagt, wir setzen uns hin, Minsk 1, Minsk 2, es werden Zugeständnisse gemacht, dann geht die OSZE rein als Friedensmacht und trotzdem ist Putin immer weitergegangen. Das ist das, was mich so erstaunt in Deutschland, dass die, die für Minsk 1 und für Minsk 2 verantwortlich sind, jetzt eigentlich faktisch einen Minsk 3 vorstellen.
Aber der Versuch war es doch wert.
Ja, aber die Eskalation und die Härte und die Brutalität hat jedes Mal zugenommen. Die Krim ist noch ohne einen Schuss eingenommen worden. Donbass war mit paramilitärischen Kräften, die es dort gab, aber die Zerstörung und ein Vernichtungskrieg, wie wir ihn jetzt sehen, das hat eine neue Qualität. Und es war Kanzler Scholz, der gesagt hat, mit der Pistole am Kopf kann man nicht verhandeln. Das ist der zentrale Satz, um den es geht. Und ich sage nochmal, das Zitat von Putin, dass wir dann dazu nehmen müssen, jetzt zu verhandeln, nur weil ihnen die Munition ausgeht, wäre irgendwie absurd von unserer Seite. Das ist genau das, wenn die Ukraine so schwach bleibt, weil wir im Westen nicht sehen wollen, wo Putin hin will, weil wir auch die baltischen Staaten und die Polen nicht ernst nehmen, die sagen, glaubt doch endlich, was Putin sagt. Er hat es aufgeschrieben. Im Sommer 2021 hat er in den USA einen Geschichtsartikel veröffentlicht, in dem er gesagt hat, Europa muss wieder so werden, wie auf Jalta beschlossen. Also gespalten. Und das ist das, worum es geht, und dass wir in Deutschland einen Diktator nicht ernst nehmen, sondern sagen, ach, das hat er sicherlich gar nicht so ernst gemeint. Das ist in unserer historischen Erfahrung eigentlich etwas sehr anderes. Ich bin erstaunt, dass diese historische Erfahrung so zur Seite geschoben wird.
Herr Bartsch, Herr Stegner, Sie können da gleich drauf reagieren. Ich möchte Ihnen aber noch was mitgeben, Herr Stegner vielleicht. Der Roderich Kiesewetter, der hat gesagt dieser Tage, die von der CDU, die Idee des Einfrierens zeige, dass die SPD nach wie vor eine Russland-Romantik habe, die uns in Deutschland jetzt furchtbar einholt. Das passt so ein bisschen zu dem, was Frau Beck gerade gesagt hat. Der Vorstoß sei ein Versuchsballon gewesen, der die Positionierung der SPD insgesamt aufzeige und sei sicherlich auch mit Bundeskanzler Scholz abgesprochen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hat bei uns im Deutschlandfunk von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Sie sei sich sicher, dass die Ukraine genauso entsetzt war wie wir alle im Bundestag, als wir das gehört haben. Denn es ist ja so, bisher hieß es ja immer, wir unterstützen Deutschland und unterstützt die Ukraine, solange sie sich im Krieg befindet. Ist diese Idee des Einfrierens jetzt möglicherweise in der Tat ein Versuchsballon, der Einstieg in den Ausstieg?
Nein, das ist doch alles Unfug. Und ich muss ehrlich sagen, die Militanz dieser Äußerung. Nein, ich bewerte die Äußerungen, die ich da höre. Die sind ja vor allen Dingen von rhetorischer Militanz geprägt, aber nicht von zutreffender Beschreibung. Ich will zunächst mal sagen, es stimmt nicht, dass wir da wankelmütig geworden wären. Das, worüber wir reden, 28 Milliarden Euro Unterstützung für die Ukraine, 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, mit Abstand die größte Unterstützung in Europa. Das machen wir, um der Ukraine zu helfen. Wir beschränken das allerdings nicht darauf. Und die Behauptung, alles sei schlechter geworden, stimmt auch nicht. Auch rund um die Ostsee, für die baltischen Staaten, für Polen stimmt es nicht. Denn Finnland und Schweden sind der NATO beigetreten, von der Macron vor kurzem noch gesagt hat, sie sei wir sind da zusammengerückt. Und ich glaube nur, den Putin permanent an öffentlichen Äußerungen zu messen. Wann sind denn Diktatoren, die Kriege führen, an öffentlichen Äußerungen zu messen? Man muss doch das an anderer Stelle austesten, mit Druck, der aus China und anderen Ländern kommen kann, die den Russen sagen, das dulden wir nicht. Die Chinesen haben auch Wirtschaftsinteressen. Die machen das nicht, um dem Westen Gefallen zu tun. Die Brasilianer übrigens auch nicht, die Inder auch nicht. Aber vielleicht doch dafür zu sorgen, dass nicht das geschieht, was wir nicht dulden dürfen, dass Grenzen mit Gewalt verschoben werden. Und sie tun immer so, als ob der Vorschlag von Rolf Mütze nicht hieße, einfrieren heißt, es bleibt unter russischer Besatzung. Kein Mensch redet davon. Ja. Und nochmal, die Ukraine muss das am Ende entscheiden. Die ist ein souveräner Staat. Aber überhaupt Möglichkeiten zu schaffen, denn ich denke mal die andere Strategie durch, über die von der hauptsächlich geredet wird. Wir schaffen das, militärisch Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen. Wie schaffen wir das denn? Mit immer mehr Waffen? Schaffen wir jetzt mit mehr Soldaten? Müssen am Ende Bodentruppen von anderswoher kommen, weil die Russen mehr Soldaten haben? Wo soll das hinführen? Und da ist dann der gleiche Herr Kiesewetter, der uns das vorwirft, einer, der selber Vorschläge macht, die brandgefährlich sind, weil sie eine Eskalation zuließen. Und Olaf Scholz hat der Bevölkerung zwei Dinge zugesagt. Nämlich erstens, wir unterstützen die Ukraine so gut wir das können. Und zweitens, wir sorgen dafür, dass Deutschland nicht selbst Kriegspartei wird. Und Sie können mir glauben, wenn wir täglich auf der Straße angesprochen von Menschen, die ganz andere Parteien wählen, die dann trotzdem sagen, sorgen Sie bitte dafür, dass das dabei so bleibt. Und das, was Zögerlichkeit genannt wird, ist Besonnenheit. Wir unterstützen die Ukraine, aber wir setzen nicht auf militärische Eskalation.
Dietmar Bartsch.
Ich finde, das Schlimmste an der ganzen Debatte ist, dass sie extrem innenpolitisch geprägt ist. Ich will einmal an die Logik appellieren. Wenn dann das so ist, dass man Putin überhaupt nicht glauben kann, dann ist der logische Schritt, man muss das militärisch entscheiden. Das wird nicht passieren. Ich will daran erinnern, das ist genau ein Jahr her, was habe ich in Deutschland alles über eine Frühjahrsoffensive gehört? Was habe ich alles gehört, wie das militärisch ausgeht? Wer irgendwie glaubt, dass die Ukraine mit Hilfe der westlichen Waffen in diesem Konflikt obsiegen wird, der hat wirklich militärisch keine Ahnung.
Aber ist das nicht auch Resultat des zögerlichen Lieferung von Waffen, von Munition, dass diese Frühjahrsoffensive so erfolglos gewesen ist?
Nein, ist es ausdrücklich nicht, denn zu dieser Frühjahrsoffensive, das hat Herr Zelensky damals gesagt, war alles ausreichend da. Der glaubt, dass jetzt der Taurus die Wende bringt, das erinnert mich wirklich an solch Wunderwaffendinge. Das wird es genau nicht geben. Und es äußern sich für meinen Geschmack viel zu viele über militärische Dinge, die wirklich ein Gewehr nicht von der Gurke unterscheiden können, wie Herr Kujat das gesagt hat. Also nochmal ganz klar, ich bin für Unterstützung und Deutschland kann im Übrigen viel mehr machen. Ich war in der Ukraine. Wir haben medizinisches Gerät in Krankenhäusern abgegeben, damit man wirklich Verwundeten, Schwerverwundeten helfen kann. Da können wir mehr leisten. Aber wir können eben auch auf diplomatischem Gebiet mehr leisten. Und Rolf Mützenich hat darauf hingewiesen in seiner Rede, dass eben nicht die Situation so ist. Da steht Putin und der Rest der Welt. Es gibt gewaltige Verschiebungen und die müssen wir wenigstens zur Kenntnis nehmen. Niemand will den Bündnisfall. Jeder will, dass Putin als Aggressor scheitert. Das ist doch überhaupt keine Frage. Aber auch dafür ist eine Voraussetzung, dass man miteinander redet. Und das Reden wird eben nur funktionieren, wenn man bereit ist, hier die Tür aufzumachen. Und ich finde alle Beschimpfungen über diejenigen, die wenigstens mal Frage stellen. Also hier in der Sendung ist auch gesagt worden, der Papst ein Verräter. Ich bin nur wirklich, habe mit dem Papst nichts anhacken. Aber das geht dann wirklich zu weit.
Das hat gesagt, das war ein Hörer.
Und das ist, das finde ich, das ist nicht akzeptabel. Wir müssen doch gemeinsam den Mut haben in Deutschland. Gemeinsam. Den Mut haben, die Optionen sachlich zu diskutieren und nicht versuchen, innenpolitischen Raum zu gewinnen.
So, Frau Beck, warten Sie bitte einen kurzen Moment, denn wir haben eine neue Hörerin in der Leitung. Wir wollen unseren Hörerinnen natürlich auch das Recht geben, hier an der Diskussion teilzunehmen. Aus Baden-Württemberg ist das nämlich Frau Scholz Kolleg und Sie stammen aus der Ukraine, richtig?
Ja, guten Tag.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Mein Name ist Scholz Kolleg, ich komme aus der Ukraine, wohne seit 18 Jahren in Deutschland, bin diesem Land sehr dankbar und habe sehr viel gelernt. Das ist unglaublich, habe gar nicht gedacht, aber jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt wirklich sehr emotional, möchte, dass die Leute mir das verzeihen, aber
das ist
ich
kein
muss
Problem.
Einfach sagen, die ganze meine Familie, alle Freunde sind in der Ukraine geblieben. Das ist Zentralukraine und Westukraine. Aber es gibt es keinen Tag, an dem ich keine Sorgen habe um die. Weil entweder Luftalarm oder weil mein Bruder bei der Armee ist oder weil die anderen, die ganz an der ersten Linie sind. Und niemand will Frieden mehr. In Deutschland geht es nur um das Geld, was man für die Waffen ausgibt oder nicht ausgibt. In der Ukraine geht es um das Leben.
Haben Sie Familienangehörige verloren und Freunde?
Aus bekannten Kreisen, ja. Ich wurde, also von meiner Freundin der Sohn ist gefallen und von meiner guten Bekannte ist auch der Sohn gefallen. Einer ist vor ein paar Monaten, der andere noch letztes Jahr. Und es ist furchtbar, wenn ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mama. Ich rufe so oft, wie ich kann, meinen Bruder an. Ich spreche mit meiner Freundin, deren Mann ist seit dem ersten Tag in Donbass, Donetsker Gebiet.
Ja, wie sehen Sie jetzt auf so einen Vorschlag an Seiten der SPD, den Krieg einzufrieren? Wie sehen Sie da drauf?
Den Krieg einzufrieren. Ich finde, das ist, wenn der eingefroren geblieben wäre. Aber man hat versucht, das einzufrieren noch nachdem die Krim annektiert wurde, nachdem also diese ganze Geschichte in Donetsk angefangen hat. Aber es hat nichts gebracht. Es hat nur dadurch gebracht, was wir jetzt haben. Und man hat so lange in Deutschland oder in Europa gewartet mit den Hilfen für die Ukraine. Zuerst die Helme, dann noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ah, die werden sowieso fallen. Der Krieg gegen Russland hat keinen Sinn. Die werden nicht gewinnen. Man muss daran, also eigentlich, von Anfang an hat man das in Zweifel gestellt und hat so halbherzig geholfen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so hart klinge. Aber niemand will Frieden mehr als die Leute in der Ukraine. Aber dieser Frieden muss so sein, dass sie wirklich in dem Tag, der morgen ist, sicher sind. Und das gibt es keine Sicherheit. Man hat den Moment verpasst, und das war noch letztes Jahr vielleicht möglich, dass die Ukraine ein bisschen auf der, ich sage nicht auf der Welle, aber auf der Position war, wo sie verhandeln konnte. Jetzt, was kann sie verhandeln? Sie kann nur die weiße Fahne hängen. Und man diskutiert, schicken wir, nicht schicken wir. Diese Diskussionen, die helfen den Leuten in der Ukraine, die in der Armee sind, wirklich nicht weiter. Sie brauchen Mittel, Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Das sagt jedes Mal mir die Frau von einem Mann, der an der Front ist. Das sagt mir jedes Mal die Mutter, deren Sohn auch an der Front ist. Und das ist einfach schmerzhaft, wenn ich telefoniere und sie sagt mir, ich sitze im Flur oder im Bad, weil jetzt Luftalarm ist. Und Luftalarm ist jeden Tag. Und wir diskutieren, versuchen Sie mit dem Putin zu verhandeln. Will er mit Ihnen verhandeln? Will er mit der Ukraine verhandeln? Er wartet jetzt die letzten Tage, dass er jetzt einfach das... Ja, unter seine Krallen kriegt, weil da der Trump am Vormarsch ist und er hat jetzt seine Legitimation bekommen durch diese Scheinwahlen oder Nicht-Scheinwahlen, ich weiß nicht. Ja. Aber es ist so schmerzhaft und einfach so zu erzählen, dass wir die Ukraine unterstützen, niemand bestreitet das. Aber die Ukraine muss die Möglichkeit haben zu verhandeln und Frau sie Scholz, hat jetzt diese Kollege. Möglichkeit nicht. Tut mir leid. Ja.
Ja, nein, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Das war sehr, sehr eindrücklich. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich habe Frau Beck, Marie-Luise Beck, versprochen, zunächst das Wort zu bekommen. Bitte.
Also ich möchte einfach noch mal Klarheit schaffen. Minsk I und Minsk II waren beides Versuche, Kompromisse zu schmieden, damit der Krieg und die Gewalt nicht zunehmen. Der Erfolg, das Resultat ist, es gibt jetzt diesen Vernichtungskrieg. Und ich zitiere nochmal den Bundeskanzler: mit der Pistole am Kopf kann man nicht verhandeln. Das hat aber gerade Putin eben nach wie vor getan.
Frau Beck, darf ich noch eine Frage?
Ich wollte ein bisschen über unsere deutsche Sicht mal ein bisschen verändern, ja?
Gerne.
Darf
vielleicht,
ich?
Vielleicht darf ich eine Gut. Frage noch dazu, also, dazu tun. Pardon, wir haben so ein bisschen Zeitverzug. Aber ich würde gerne noch mal zuspitzen. Sehen Sie denn auch einen Paradigmenwechsel in der Äußerung jetzt von Seiten von Herrn Mützenich? Haben Sie das Gefühl, dass die Bundesregierung möglicherweise die Ukraine eigentlich schon halb verloren hat?
Also ich habe schon Herrn Mützenich so verstanden, dass er sagt, wir haben große Zweifel, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Und wir werden ihnen auch nicht das geben, wonach sie fragen. Das ist ja das Riesenproblem, dass den Ukrainern zwar viel gegeben ist, von Polen übrigens mehr als von Deutschland. Aber wir haben immer entschieden, was sie vermeintlich brauchen, obwohl völkerrechtlich vollkommen klar war, dass wir sie unterstützen dürfen, militärisch mit allem, was wir haben. Ich möchte gerne noch mal auf etwas zusteuern, was wir uns klar machen müssen. Russland hat eine neue Achse geschmiedet. Diese Achse heißt Russland, Iran. Und diese Achse leidet jetzt die Ukraine. Diese Achse spielt auch eine Rolle in Israel. Im Libanon ist es die Hisbollah, die da inzwischen 150.000 Raketen aufgestellt hat. Und China steht auch auf der Seite der antidemokratischen Kräfte. Deswegen ist die Furcht, die wir haben müssen, dass wenn Putin mit einem Sieg aus diesem Krieg herausgeht, er nach dem Motto, der Appetit kommt beim Essen, genau das bestätigt bekommt, was er sagt. Der Westen ist dekadent, Der Westen ist nicht verteidigungsfähig. Ja. Wir können uns nehmen, was wir wollen. Und deswegen ist es für uns gefährlich. Die Ukrainer kämpfen wirklich für unsere Sicherheit.
Ralf Stegner von der SPD, die Kritiker des Kanzlers halten ihm vor, dass er mit seinen Warnungen vor einer Ausweitung des Krieges oder eines Atomkriegs im Prinzip bestehende Ängste schüre, mit der Absicht, nächstes Jahr als Friedenskanzler wiedergewählt zu werden. Und nebenbei opfere er die Ukraine seiner Wahltaktik. Können Sie dem was abgewinnen?
Unglaublich. Ich finde das unglaublich, weil man, wer Olaf Scholz kennt, weiß, dass er mit großer Ernsthaftigkeit im Kanzleramt die Dinge betrachtet und dass er natürlich nicht nur die Verantwortung hat, alles zu tun. Und es wird hier immer klein geredet, was wir an Unterstützung machen. Keiner unterstützt die Ukraine mehr als Deutschland in Europa. Keiner. Und zwar mit aller Kraft, die wir
das
haben.
Das stimmt nicht.
Aber natürlich muss das man trotzdem, natürlich, doch, das stimmt. Man
nach absoluten Zahlen ist es so, nach Bevölkerung ist es ist Deutschland nicht an Platz 2.
Man muss natürlich trotzdem sagen, dass es immer abgewogen werden muss, dass man eben mit dem, was man tut, nicht dazu beiträgt, die Lage zu eskalieren. Denn was ist denn die Alternative? Ist die Alternative ein großer Krieg? Macron ist ja nicht irgendwer, der über Bodentruppen redet. Wollen wir, dass es in einen Weltkrieg mündet? Das wollen wir nicht. Und deswegen kann ich nur sagen, man muss neben dieser militärischen Unterstützung, die ja gar niemand in Frage stellt, was die Verteidigung angeht, und der anderen, die wir leisten, zwei Dinge bedenken. Nämlich erstens, in westlichen Demokratien muss man die Bevölkerung auch überzeugen. Da braucht man immer Mehrheiten. Man sieht, wie schwierig das in Amerika, in Frankreich, in Deutschland ist. Die Populisten gewinnen schon damit, dass hier soziale Sicherheit gegen äußere Sicherheit ausgespielt wird.
Und zweitens, ganz kurz.
Und zweitens müssen wir Wege finden, die diese militärische Eskalation eben nicht weiterführen. Und da ist das, was Mützen nicht gesagt hat, ein Weg dazu, dass wenigstens Gespräche geführt werden können. Und das zu diskreditieren und zu diffamieren, finde ich total daneben.
Dietmar Bartsch.
Ich will nur sagen, niemand hat gesagt, Putin soll siegen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, den alten Helmut-Schmidt-Grundsatz, lieber 1000-mal verhandeln als einmal schießen, aufleben zu lassen. Und das ist der Kern. Niemand bestreitet die Aggression von Russland. Das ist unbestritten. In dieser Situation aber, wo die Gefahr einer Eskalation über die Ukraine hinaus einfach da ist, muss man doch einmal Revue passieren. Was ist denn in den 2 Jahren passiert? Hunderttausende Tote, vergewaltigte Menschen, im Übrigen auch Opfer, junge Russinnen und Russen. Das alles müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und dann ruhig zu sagen, wir liefern vor allen Dingen Waffen. Nein, das ist der falsche Weg. Wir können viel mehr leisten, aber nicht zuallererst auf militärischem Gebiet. Wir müssen uns die Frage gefallen lassen, was haben denn diese 2 Jahre mit sehr, sehr viel Aufwand gebracht? Eines muss man schlicht konstatieren, nicht nur in Deutschland hat es eine Anti-Haltungsentwicklung gegeben. Wir haben eine Situation, dass diejenigen, die davon nichts wissen wollen, auf dem Vormarsch sind. Schauen Sie nach Amerika, schauen Sie nach Westeuropa in viele Länder und das genau muss uns Angst machen. Wir müssen dafür sorgen, dass es ein Stoppzeichen gibt und das wird es am Ende des Tages nur über Verhandlungen geben mit der Hilfe Chinas, mit der Hilfe Brasiliens, Indiens und so weiter. Deutschland ist leider durch seine Politik aus dieser Position ausgeschieden, was eine gewisse Tragik ist.
Frau Beck, Sie haben in diesen Tagen mitgeteilt, dass ein guter Freund von Ihnen gestorben ist in der Ukraine. Möchten Sie kurz was dazu sagen und was sagt Ihnen das?
Ja, Odessa. Ich bin ja sehr, sehr viel in Odessa. Ich bin auch in den Gebieten gewesen, wo der Damm gebrochen ist. Tatsächlich ist es ein Freund, der eigentlich Bankangestellter war, der dann in die Gemeindeverwaltung gegangen ist und dann im Januar freiwillig zum Militär, weil er für seine Kinder eine Zukunft möchte und weil natürlich alle über Telefonate, Bilder, Videos erleben, was russische Besatzung bedeutet, wie das Leben da aussieht. Und das ist die Stimme der Ukraine. Wir sagen Frieden und ich glaube, wir wollen Ruhe. Und die Ukrainer verstehen, dass Frieden und Ruhe etwas sehr Unterschiedliches ist.
Ja,
und noch einmal, ich zitiere ganz kurz, Herrn Scholz.
Wir sind am Ende der
Sendung. Mit der Pistole am Kopf kann man nicht verhandeln.
2 Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist Zeit, die weiße Fahne zu hissen oder den Krieg einzufrieren. Darüber haben wir diskutiert mit Dietmar Bartsch. Vielen Dank, Marie-Louise Beck und Ralf Stegner von der SPD. Ich danke Ihnen sehr fürs Mitdiskutieren, Ihnen fürs Zuhören und Anrufen. Hier folgt Umwelt und Verbraucher mit Georg Ehring. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Schönen Tag.